wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Puri und Wilken, der Bildungsauftrag. Wir stellen in unserem Podcast Berufe vor. Heute haben wir wieder einen interessanten Beruf, den der liebe Felix uns vorstellen wird. Felix,
hi.
Erzähl mal, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ja, mein Name ist Felix Zacharias. Ich bin Vermessungstechniker, derzeit in Stuttgart bei der Autobahn GmbH, also im Tiefbau beschäftigt. Und führe dort eben Vermessungsarbeiten durch, beziehungsweise Vermessungsarbeiten.
Vermessungsarbeiten, genau. Okay. Wir haben das, nur damit du mal guckst, warum wir ab und zu mal weggucken, wir haben uns einen kleinen Zettel gemacht, wo wir uns ein paar Fragen aufgeschrieben haben, um das ein bisschen zu strukturieren. Die erste Frage, du bist der Erste, der das machen muss, erkläre deinen Beruf in einem Satz.
In einem Satz. Vermesser teilen die Erde.
Vermesser teilen die Erde?
Ja. Oh, das klingt auf jeden Fall interessant.
Ja, also jeden Fall.
Das Ganze kommt aus dem Begriff Geodäsie. Das ist aus dem Griechischen zusammengesetzt. Geo und Däsie, die Erde teilen. Also deswegen, Alle Vermesser werden auch Geodäten genannt. Das heißt, wir sind Erdteiler.
Ihr seid Erdteiler. Ja, interessant. Okay. Möchtest du weitermachen, Pascal? Soll ich weitermachen?
Nö, dann greife ich direkt mal an. Also was sind denn die Grundvoraussetzungen für deinen Beruf? Also welchen Schulabschluss muss man haben, um quasi Vermessungstechniker zu werden?
Also für einen Vermessungstechniker sollte man mindestens einen Realschulabschluss haben, idealerweise Abitur. Und man sollte gut in den naturwissenschaftlichen Fächern sein, das heißt vor allem Mathematik. Wobei der Großteil der Vermessung, zumindest in der Vermessungstechnik, sich eher mit Dreiecken beschäftigt. Das heißt, das sollte man eigentlich auch in der Mittelschule gehabt haben. Prinzipiell gibt's aber in der Vermessung, ich sag mal so, vier grobe Abschnitte, also vier Berufsgruppen. Das sind einmal die Messgehilfen. Das können Quereinsteiger machen, die sich dafür berufen fühlen, die das cool finden. Die Vermessungstechniker, das ist dann der Ausbildungsberuf. Und dann geht's noch in die Studienberufe. Momentan Bachelor und Master, was ja aufeinander aufbaut. Und früher gab's noch Diplom-Ingenieur FH und Diplom-Ingenieur an der Uni. Jeweils mit unterschiedlichen Spezialisierungen.
Mhm. Okay, Vermessungstechniker, für alle, die jetzt gerade zuhören, jetzt sage ich einmal, was ich glaube, das sind die, wo man auf der Straße langsam fährt, weil man denkt, die blitzen. Ist das richtig?
Das sind immer genau die und das ist auch das, was ich am meisten höre als Definition. Tatsächlich, bei uns in der Ausbildung, wir hatten eine Zeit lang mal mit Nivellierinstrumenten gearbeitet, das sind relativ kleine Instrumente und wir hatten in der Ausbildung ein grünes Stativ. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, sich an den Ortsausgang zu stellen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das kennt ja jeder, ne? Das habe ich ja auch. Sobald ich irgendwelche Leute an so einer Art Kamera stehen, sie auf der Straße, fahre ich schon mal auf jeden Fall 50, wenn nicht lieber 30. Sicher ist sicher. Wie bist du auf den Beruf des Vermessungstechniker gekommen?
Absoluter Zufall. So ähnlich, okay. Deswegen hatte ich euch auch angeboten, mich mal vorzustellen, weil den Beruf kennt keine Sau, der nicht irgendwie mit dem Bau zu tun hat. Ich habe tatsächlich von meiner Mutter die Ausschreibung, die damals vom Landesamt in Thüringen gemacht wurde, vorgelegt gekriegt, weil ich mit meiner Erstwahl Grundschullehrer leider nicht weiterkam. Da hätte ich 5 Jahre Wartezeit gehabt. Und die hat gesagt, hier, guck's dir mal an, Mathematik hat dir schon immer gelegen, hab da reingeguckt, ja, viel Mathematik, die Voraussetzungen passen auch, relativ viel draußen sein, das klang ganz gut und da habe ich mich dann eben drauf beworben.
Und hast den Job bekommen?
Ja.
Oder die Ausbildung.
Genau.
Okay, was mich noch interessieren würde, mit diesen Kameras, die man, oder was immer das auch ist, Vermessungsdingern, was vermisst du denn da? Also du stellst dich an der Straße hin und schießt einen Laser in eine Richtung, ist das richtig?
Ja, so
funktioniert das so?
So ziemlich. Also wir haben hauptsächlich drei Instrumente, die wir verwenden, was jetzt diese elektronischen Instrumente sind. Das eine sind Nivellé-Geräte, in dem Fall fürs geometrische Nivellement. Das sind Instrumente, die gucken, wenn sie ausgerichtet sind, immer horizontal. Und mit denen kann man sehr gut Höhenunterschiede messen. Da gibt es dann meistens noch einen mit einer Latte, auf der abgelesen wird. Und dann vergleicht man quasi nur die Lattenhöhe mit der Instrumentenhöhe wieder zur nächsten Lattenhöhe. Und das zweite Gerät, was auch auf dem Boden steht, das ist ein sogenannter Tachymeter heutzutage. Das ist ein Winkel- und Streckenmesser. Also er misst einen horizontalen Winkel, einen vertikalen Winkel und, wie du schon gesagt hast, mit einem Laser auch die Entfernung.
Mhm.
Und sobald das Instrument weiß selber, wo es steht, kann man damit und in welche Richtung es guckt, kann man damit auch neue Punkte messen. Und das dritte große, was wir haben, das sind GNSS-Empfänger. Im Volksmund würde man jetzt GPS-Empfänger sagen.
Ah, okay, ja.
Aber GPS ist halt eben nur ein Teil davon. GPS sind die amerikanischen Satelliten. Wir nutzen auch das System GLONASS zum Beispiel von den Russen, Galileo aus Europa und Baidu aus China. Das wird da alles mit empfangen.
GPS ist von den Amerikanern?
Genau.
Ich dachte, GPS ist einfach so ein allgemeiner Begriff dafür, dass Satelliten im All rumfliegen und du davon irgendwelche Daten empfängst.
Ja, genau. Nee, also GPS war das erste System, was sehr flächendeckend stattfand. Und danach haben sich die Russen selber eins aufgebaut mit GLONASS. Und jetzt mittlerweile sind auch die Systeme aus Europa und aus China gut mit verwendbar.
Das ist ja mal interessant. Hast du das gewusst?
Nee.
Ja.
Interessiert man sich ja am Ende nicht wirklich für. Das ist halt wirklich so.
Du siehst auf deinem Handy, siehst du GPS.
Genau, man alles kennt klar. Das, aber das ist so spannend, cool.
Geil. Ganz kurz, was ich noch fragen wollte, dieses Ausmessen.
Ja.
Wofür?
Für alles.
Also was ist der Sinn dahinter? Ja, für alles.
Ja, so.
Aber warum ist, also das für mich mal interessant, wenn die jetzt da bei mir im Dorf da am Messen sind, dann denke ich mir, was messen die denn da? Also wofür? Welchen Sinn hast du dahinter? Damit du weißt, wie lang die Straße ist?
Also grob haben wir zwei Aufgaben. Die erste Hauptaufgabe ist, Dinge aus einem Plan in die Örtlichkeit zu übertragen. Das heißt, jemand hat einen Plan gehabt, hat da neue Sachen reingezeichnet und hat gesagt, hier, Vermesser, geh mal raus und zeig mir mal, wo das ist. Und das zweite ist, Dinge aus der Örtlichkeit in einen Plan zu bringen. Das heißt, jemand sagt, ja, hier, ich würde da gerne mal was drin planen, hab das aber nicht vorliegen, miss mir das mal bitte aus. So dass ich da neue Sachen mit planen kann. Das sind so die beiden Hauptaufgaben jetzt erstmal grob gesagt.
Okay, wie genau kann man da messen?
Vom Hundertsten ins Tausendste. Also wirklich, das ist gerade so auch eine der Haupteigenschaften für einen Vermesser, Genauigkeiten abschätzen. Und den ersten Satz, den man in der Ausbildung lernt, ist so genau wie nötig, nicht so genau wie möglich.
Okay.
Ja, okay.
Weil wenn mir einer sagt, das heißt, vermissen wir mal bitte die Wiese dort, dann sage ich, ja, okay, wie genau brauchst du? Ja, so genau wie möglich. Okay, dann, wenn ich jeden Tag rausgehe, gib mir 5 Jahre, dann bin ich vielleicht fertig. Aber nee, so genau muss es dann doch nicht sein. Ja, okay, super, jetzt sprechen wir vom Richtigen. Nee, also, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal GPS, Messungen, da liegen wir so in Bereichen bis zu 3 cm in der Lage, 5 cm Höhe, ist so die Faustformel, wo wir sagen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Mit dem Tachymeter sind wir bei normaler Messung schon im Unterzentimeterbereich. Und das Ganze lässt sich wirklich steigern in die Industrievermessung, Maschineneinstellungen. Da geht es ja wirklich in die Mikrometer.
Das ist, glaube ich, das, was der Patrick uns erzählt hatte, als, wie heißt der Job nochmal? Zerspannungsmechaniker, dass es echt auf Millimeter oder Mikrometer genau ankommt bei so einer Maschine, weil sonst hast du halt eine Maschine im Wert von ein paar Millionen einfach mal kaputt gemacht.
Ja, genau, das hat er uns erzählt, ja.
Und Spezialisten in der Vermessung, die sind auch dafür da, sowas zum Beispiel einzustellen.
Die Maschinen einzustellen?
Ja.
Das heißt, also, wenn du jetzt von der Ausbildung ausgehst, du wirst ja nicht 3 Jahre lernen, einen Stab hochzuhalten.
Nee,
das sondern nicht. Du wirst ja wahrscheinlich. was lernt man denn alles so? Also was sind da so für Sachen drin? Du hast gesagt, Mathematik ist wichtig. Was sind denn so für Schulfächer in der Berufsschule zum Beispiel?
Also ich würde sagen, hauptsächlich Mathematik ist das Wichtigste. Tatsächlich da auch relativ einfach erstmal mit der Geometrie. Das ist wirklich Grundlagengeometrie, Dreiecke und Kreise, auf die sich fast alles aufbaut. Und dann halt eben das in allen Möglichkeiten irgendwie zu berechnen. Das ist so, das muss einem liegen. Also man muss gerne mit Zahlen umgehen können. Dann natürlich, heutzutage kommt man um Informatik nicht vorbei.
Klar.
Gut, in der Ausbildung hatten wir auch noch so Sachen wie Englisch und Deutsch und solche Sachen, halt so Standardsachen, damit man ein bisschen das Allgemeine noch mit drin hat, wenn es in der Schule nicht ausgereicht hat. Aber das, wie gesagt, Mathe ist so das Hauptfach eigentlich.
Okay. Wie ist das mit Technik? Gibt es ein extra Fach für Technik, dass du die Geräte reparieren kannst oder werden die aber weggeschickt und dann nimmst ein neues Gerät?
Also es gibt natürlich Techniker, die sich dann in die Richtung spezialisieren, ähnlich wie mit der Industrie, Industrievermessung. Wenn man da in die Richtung geht, dann kann man natürlich auch in die Forschung gehen oder auch in die Instrumentenwartung. Aber tatsächlich arbeitet man da nochmal eine Stufe genauer als das, was ich in der Praxis mache, weil die Instrumente müssen immer gefühlt eine Nachkommastelle genauer sein als das, was ich am Ende raushaben möchte. Okay. Und dementsprechend schicke ich das meistens zu Profis, wenn bei uns das Instrument gewartet werden muss.
Dann wird halt weggeschickt und ihr habt dann ein Ersatzgerät oder ein zweites Gerät noch da, was ihr in der Zeit dann benutzen könnt.
Nee, meistens geht es sogar relativ zügig. Also in der Regel ist nichts kaputt, sondern es muss einmal geprüft werden, beziehungsweise eventuell noch justiert. Das heißt, die Werte digital verändert, wenn sich da Änderungen ergeben. Und dann ist es innerhalb, also wenn mit Termin ist es innerhalb von 2 Tagen wieder da.
Ah, okay. Kannst du mir sagen, was so ein Gerät kostet? Sind die teuer?
Beim Tachymeter sprechen wir von ungefähr 64.000 Euro in der Qualität, die ich ihn benutze.
Das sind die kleinen Kameras, wo man denkt, man wird geblitzt, richtig?
Genau.
64.000 Euro?
Ja.
Was kann das Gerät? Ein Laserpointer, ist der macht da das Gleiche, der kostet aber nicht so viel.
Schon, es geht da wirklich um die Genauigkeiten. Also je feiner diese Instrumente eingestellt sind oder je feiner diese Instrumente messen können, umso teurer werden sie. Tatsächlich, die Hersteller produzieren teilweise sogar gleiche Reihen und testen die am Ende. Und die ganz besonders gut gelungen sind, also die ganz, ganz besonders genau messen, die werden nochmal teurer verkauft.
Okay.
Ist auch schon wild, ne? Schon eine Zahl, ist krass.
64.000 Euro.
Ja.
Verrückt. wo ich jetzt gerade einhake, wie lang ist deine Ausbildung her? Also wie lange arbeitest du jetzt schon in deinem Job?
Ich hatte meine Ausbildung gemacht 2008 bis 2011. Also jetzt gute 12 Jahre.
Okay. Ist das ein Job mit Verbeamtung? Oder, weil du sagtest, beim Land beworben?
Eher schwierig. Also man kann verbeamtet werden, wenn man sich bei einem Katasteramt bewirbt zum Beispiel. Also es gibt öffentliche Stellen, die auch Vermessungstechniker einstellen. Das heißt Tiefbauamt zum Beispiel oder gesagt Vermessungsämter, in denen dann die Liegenschaftskarten vorgehalten werden oder die Liegenschaftsvermessungen. Ich persönlich war die letzten, also bin jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr bei der Autobahn GmbH im Tiefbau beschäftigt, war vorher beim Regierungspräsidium Stuttgart und habe eben mich um Straßenbau gekümmert, Autobahn, Bundesstraßen, Landesstraßen. In der Richtung, auch da gab es Beamte, aber ich war als Angestellter jeweils immer drin.
Kannst du mal ganz kurz erklären, was ist das Katasteramt?
Ja, genau, Katasteramt, man hat 1818 in Baden-Württemberg hat man eine große Landesvermessung durchgeführt. weil sich damals überlegt wurde, wir möchten gerade unsere Bauern nicht mehr nach Ernten besteuern, also ein Zehntel des Ertrages, sondern wir möchten jetzt gerne das Ganze ein bisschen konsistenter haben. Das heißt, wir besteuern jetzt nach Fläche. Und um nach Fläche zu besteuern zu können, muss natürlich auch jemand festhalten, wie groß sind denn die Flächen. Und so ist das Ganze entstanden. Ein Kataster ist prinzipiell quasi ein Speicherort, sowas in der Richtung, ja. Oder eine Speicherform. Es gibt auch Baumkataster, es gibt Leitungskataster. Und das Steuerkataster, okay. Was allgemein als Kataster bezeichnet wird, da geht es halt eben um Grundstücke und um Gebäude.
Wie groß dann die Grundstücke sind.
Genau.
Damit du das quasi perfekt besteuern kannst.
Genau. Heutzutage halt eben von wo bis wo geht dieses Grundstück. Das ist auch der offizielle Nachweis. Die Grenzsteine, die ein Hausbesitzer heutzutage noch draußen hat, die braucht ein Vermesser heutzutage nicht mehr.
Ah, okay. Ja,
das
ist ja auch mal interessant zu wissen.
Ich wollte gerade sagen. Da,
wusste ich auch nicht.
Wie lange ist das schon so?
Ich würde sagen, seit den 90ern ungefähr. Ist es eigentlich schon nicht mehr nötig, dass ein Vermesser selbst diese Steine braucht. Mein Ausbilder hat mal gesagt, die Grenzsteine sind eigentlich dafür da, dass der Eigentümer um sein Grundstück rumspringen kann, von hier bis hier ist meins. Genau, und der offizielle Nachweis, der ist halt eben in den Katasterämtern vermerkt als Koordinate. Und nachdem werden halt eben Grenzsteine draußen in der Örtlichkeit eingebracht. Katastervermessung habe ich auch in Stuttgart 2 Jahre lang gemacht und habe da auch meinen Beitrag zur Geschichte geleistet.
Ja, interessant. Pascal, mach du mal weiter.
Jo, ja, ich kann lesen,
ich
danke.
Wollte nur zeigen, wo du weiterlesen musst, ich kenne dich.
Würdest du den Job als sicher betiteln? Also es hat eher eine sichere Arbeitsstelle oder eher so, vielleicht werde ich doch nicht mehr gebraucht irgendwann. Wie siehst du das?
Also Vermessung wird noch sehr, sehr lange gebraucht werden. Davon gehe ich ganz stark aus. Der Job verändert sich. Der ist früher sehr körperlicher gewesen als heutzutage. Und es werden auch durch die technischen Neuerungen deutlich weniger Personal gebraucht. Aber aktuell haben wir so einen großen Bedarf am Markt. Ich denke, da wird man noch eine ganze Weile was von haben.
Gibt es da auch den Fachkräftemangel in eurem Bereich?
Auf jeden Fall. Ich hatte das mal ein bisschen verfolgt. Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber im Regierungspräsidium wurde jetzt, glaube ich, schon zum 4. Mal eine Technikerstelle ausgeschrieben, die nicht besetzt wurde. Also so wenig Bewerber wie das sind.
Heißt dann, dass du noch einen Techniker machst in deinem Beruf oder heißt der oder meinst du den Vermessungstechniker?
In dem Fall ein Vermessungstechniker. Genau.
Also schon ausgelernt, der nicht besetzt werden kann oder wird.
Genau, wo sich nicht das passende Personal beworben hat.
Okay. Wie meinst du denn, wie musst du denn ticken dafür? Also du sagst gerade, du musst schon dich sehr für Zahlen interessieren, du musst schon ein bisschen rechnen können. Ich habe mir noch aufgeschrieben, wie sind die Einsatzorte? Kann es auch sein, dass du als Vermessungstechniker im Trocknen, im Büro arbeitest? Oder bist du immer draußen an der frischen Luft und misst halt was aus? So doof gesagt.
Das ist sowohl das Schöne als auch das Schlechte. Also es gibt alle Möglichkeiten. Personen, die zum Beispiel im Katasteramt arbeiten, die sind eher im Innendienst tätig. Personen, die in der freien Wirtschaft arbeiten, also bei einem Vermessungsbüro arbeiten, sind häufig viel mehr draußen. Was auch sehr oft kommt, dass gerade die alten Hasen eher in den Innendienst gehen und dann eher die Innendiensttätigkeiten machen, also dann die Rechner arbeiten und dafür die jungen Leute bei Wind und Wetter raus müssen. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich hatte im Tiefbau war es bei mir so, in der Regel 3 Tage draußen, 2 Tage Innendienst, um den Außendienst aufzuarbeiten. Ich kenne aber auch Büros, die haben sich das so aufgeteilt, dass es reine Außendienstler gibt, die draußen die Aufnahmen machen und reine Innendienstler, die drinnen die Auswertung durchführen.
Okay, die sind aber alles Vermessungstechniker?
Wie gesagt, in den vier Bereichen. Ein Messgehilfe wird mehr draußen sein, deutlich mehr. Das sind Quereinsteiger. Ja. dieser Techniker ist ein Ausbildungsberuf, da kann alles mit dabei sein, auch von den Verantwortungen her. Und auch bei den Ingenieuren, die sind auch halb drin, halb draußen. Das ist so ein, im Schnitt würde ich ein halbe Job sagen.
Okay. Du sagtest gerade Quereinsteiger. Mhm. Was sind denn da die Voraussetzungen? Hatten wir darüber schon geredet? Ich glaube nicht. Weil wenn jetzt zum Beispiel ich sagen würde, okay, ich interessiert mich jetzt, was muss ich mitbringen? Oder kann sich da erstmal grundsätzlich jeder dann drauf bewerben, der schon irgendeine Ausbildung gemacht hat? Oder wie sieht das da aus?
Also ein handwerkliches Geschick wäre schon sinnvoll, weil du unter anderem mit Hämmern, mit Zangen, mit Nägeln arbeitest, dass du nicht zwei linke Hände hast und dich ständig verletzt, das wäre schon ganz sinnvoll. Und man muss sich darauf einstellen, dass die Arbeit da eher ein bisschen körperlicher ist. Und man muss aber trotzdem gewissenhaft arbeiten. Also gerade eine Gewissenhaftigkeit ist sehr wichtig in dem Job.
Okay. Was wollte ich denn jetzt fragen? Ist das denn für einen Gehilfen jetzt quasi auch möglich, dann Techniker zu werden mit der Zeit? Oder ist das so, wenn du als Quereinsteiger reinkommst, bleibst du das und dir wird dann quasi Stein in den Weg gelegt oder hat man die Möglichkeit, quasi auch da ganz normal aufzusteigen mit der Zeit?
Also heutzutage ist es deutlich einfacher als noch früher, sich weiterzuentwickeln, auch in den Tätigkeiten, weil viel mehr darauf geachtet wird, welche Fähigkeiten bringe ich mit, welche Tätigkeiten kann ich selber ausführen. Und ich sag, ein Messgehilfe, der seit 30 Jahren diesen Job macht, ist wahrscheinlich deutlich erfahrener im Außendienst und zu deutlich mehr zu gebrauchen als ein frisch ausgelernter Techniker. Genauso wie ein erfahrener Techniker deutlich mehr kann und mehr weiß, worauf es ankommt, als ein frisch ausgebildeter Ingenieur. Also das muss man alles mal ein bisschen mit im Kopf behalten.
Ja.
Also man kann schon aufsteigen, wenn man da ambitioniert ist, wenn man da, wenn man sich da anstrengt und gerne Sachen auch mitlernt, kann man auch im Berufsleben viel mitbekommen. Wo es schwieriger ist, ist, wenn man in einem öffentlichen Dienst arbeitet, ohne eine Weiterqualifikation auf Papier aufzusteigen, das ist dann deutlich schwieriger.
Das ist einfach, finde ich auch unglaublich schlimm, die ganze Verwaltungsapparat immer, dass du für allen Scheiß irgendeinen Schein brauchst, obwohl du kannst es, aber der Schein, du hast keinen Schein dafür, also kannst du es nicht. Die bauen sich selber die ganzen Türen zu.
Ja, klar.
Bei der Verwaltung, bei der Stadt, ist wahrscheinlich jeder Stadt, die suchen händeringend Mitarbeiter, die aber jetzt genau dieses Profil haben. Du kannst das zwar, hast aber jetzt nicht, keine Ahnung, bist jetzt nicht Krankenpfleger, sondern Heilerziehungspfleger, kriegst du den Job nicht.
Ja. Schwachsinn. Aber andersrum ist auch, ich habe jetzt auch gerade den Fall in der Familie zum Beispiel, da hat die Verbeamtung jetzt nicht geklappt, die ist jetzt erstmal nochmal auf 2 Jahre wieder
Nochmal auf Probe?
Ja.
Okay.
Und da stellt sich jetzt auch die Frage, ja gut, dann halt nicht Verbeamtung, sondern auf Angestelltenverhältnis, weil die verdienen so tatsächlich mehr Geld.
Ja, die verdienen mehr Geld, aber du hast natürlich als Beamter verdienst du hinten raus mehr Geld. Also,
ja gut, aber also da muss man ja auch mal ehrlich sagen, lebst du jetzt oder lebst du später?
Sowohl als auch, ne?
Ja, aber so. Ne, so Themen halt.
Ich hatte erst noch ganz kurz eine Frage, bevor du weitermachst. Ja,
mach.
Und zwar wollte ich wissen, wir haben jetzt gerade über die Einsatzorte geredet, also Büro und draußen. Kannst du mir mal einen kurzen Einblick geben über deinen Arbeitstag? Wann fängst du an? Was machst du zuerst? Wie läuft's ab? Wann hast du Feierabend?
Soll ich von dem Standardvermesser ausgehen oder von mir direkt?
Geh mal vom Standardvermesser aus. Wenn Leute sich die Folge hier anhören, wollen sie vielleicht mal eine Ausbildung zum zum Vermessentechniker machen. Wie läuft das denn so ab, so im Normalfall?
Also ich sag mal, ein Vermesser ist Frühaufsteher, prinzipiell. Nicht so früh wie ein Bäcker, aber ich sag mal so, wir wollen gerne zeitig auf der Baustelle sein, um das Tageslicht alles mitzunehmen. Im Hellen arbeitet sie sich besser als im Dunkeln. Mhm. Das heißt, ich habe in der Regel angefangen um 7, dass wir 7:30 rausfahren konnten, so in der Gegend. Und die Tage auf Baustellen kann das sehr lange gehen, beziehungsweise wenn man gerade mit einem Standpunkt beschäftigt ist und wenn man den fertig hat, quasi die Baustelle nicht nochmal neu anfahren muss, dann macht man den halt eben nochmal fertig. Standardmäßig ist es ein 40-Stunden-Job, aber nach Nötigkeit kann es auch gut mal vorkommen, dass man dann eben von 7 bis, ich gehe jetzt mal vom erlaubten Maximum von 10 Stunden pro Tag aus, dass das passieren kann. Und wenn die Auftragslage halt eben niedriger ist, dass man dann auch mal Mittagsschluss hat. Also in aller
Okay.
Regel, wie gesagt, so gegen 7 anfangen, rausfahren auf die Baustelle. Ziel wäre, gegen 16 Uhr Feierabend zu machen, je nachdem, wie es gerade läuft.
Habt ihr dann so Firmen-LKWs oder Firmenwagen direkt an der Firma stehen oder gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht, dass du von zu Hause aus direkt zur Baustelle fahren kannst?
Das kommt ganz stark auf die Firma an.
Okay.
Also,
Ja, habe ich mir schon gedacht
genau,
gehabt.
Messfahrzeuge sind in der Regel in der Firma. Die sind auch besonders ausgestattet. Die haben halt Einbauten, wo alle Sachen reinpassen, die wir brauchen. Also
Ja.
hauptsächlich Stative, Vermarkungsmaterial, eventuell je nach Aufgabengebiet Katastervermesser, graben zum Beispiel auch häufig nach Grenzstein. Das heißt also,
Ihr grabt nach
ja,
Grenzstein.
das sind ja die Grenzsteine sind in der Regel im Boden eingelassen. Steine direkt sogar meistens unterirdisch.
Okay.
Und die werden dann erst abgesteckt und dann müssen wir die natürlich auch ausgraben.
Ja, das ist ja mal interessant, weil, also für mich war der Vermessungstechniker immer der Typ, der da steht, an der Straße und blitzt, ne? Das, ja,
Ja.
aber dass die halt auch mal, du hast ja vorhin gesagt, du musst auch mit Nägeln, mit Hammer umgehen können. Frage ich mir jetzt, also wo? Zum Beispiel, wann macht man das?
Um mir jetzt neue Festpunkte zum Beispiel zu schlagen. Wenn ich sage, ich möchte gerne an einem bestimmten Gebiet messen, in dem ich nicht ausreichend Festpunkte habe, um mit dem Tachymeter zu arbeiten, dann packe ich entweder das GPS aus oder ich lege mir quasi Festpunkte von einer anderen Stelle in mein neues Gebiet rein.
Ganz kurze Unterbrechung. Was heißt Festpunkt? Du musst also, um was ausmessen zu können, musst du quasi Orientierungspunkte haben, wo
Ja.
du dann quasi in diesem Bereich willst du messen.
Also,
Habe ich das richtig
genau,
verstanden?
ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, unser Tachymeter, wenn er weiß, wo er steht und in welche Richtung er guckt, kann ich neue Sachen machen.
Ja.
Wie weiß der, wo er steht und wohin er guckt? Wenn ich mich jetzt mitten auf die Wiese stelle und mindestens drei andere Punkte anziele, kann ich die Lage von dem Tachymeter bestimmen. Dann weiß
Okay.
der, wo er steht und wohin er guckt. Wenn ich mich
Okay.
direkt über einen Punkt stelle, dann reicht mir sogar noch ein zweiter Punkt, weil über dem einen Punkt weiß der Tachymeter, wo er steht. Und mit einem zweiten Bezugspunkt weiß er, in welche Richtung er guckt.
Musst du diesem, wie heißt der, Trachometer?
Tachometer.
Tachometer.
Nee, Tachymeter. So.
Tachymeter.
Ja.
Musst du da dann die Punkte noch eingeben? Also sagst du dem quasi hier, du stehst jetzt auf Punkt A und in 130,2 Meter ist Punkt B und dann weiß der, wo der ist?
Ich sag dem nicht, wie weit der andere Punkt entfernt ist.
Okay.
Also wenn ich auf Punkt A stehe und ich weiß, wo Punkt A sich befindet, dann kann ich das machen, weil dann kann ich ja ausrechnen, wie weit entfernt der andere Punkt ist.
Ja.
Dann geht das, aber meistens stellen wir uns frei auf, und messen drei andere Punkte, da, mittelt der sich rein. Also der macht dann einen Schnitt, eine Schnittberechnung und er selbst misst quasi, okay, bei 0 Grad in der Vermessung haben wir Gon, das ist nochmal eine andere Winkeleinheit, bei 0 Gon in 120 Meter Entfernung ist Punkt A
Ja.
oder Punkt 1, bei 50 Gon und 35 Meter Entfernung ist Punkt 2 und bei 180 Gon und was weiß ich, 56 Metern ist Punkt 3. Und aus diesen Angaben, aus diesen Winkeln und den Strecken berechnet er sich einen Schnitt, auf dem er sich befindet.
Und dieses, das war ja dann ein Dreieck, was du gerade beschrieben hast, ne? Ist das richtig? Drei Punkte sind meistens ein Dreieck.
Ja, es sind drei Punkte, in dem ich mich befinde, ja.
Und in diesem, sag ich mal, in diesem Radius, da kannst du dann messen. Oder bin ich, raff ich das gerade nicht, was du mir erzählst?
Das ist tatsächlich sogar ziemlich gut beobachtet. Das ist etwas, was oft von Nicht-Fachpersonal falsch gemacht wird. Ich messe in der Regel innerhalb meiner Festpunkte. Das heißt, ich versuche zu vermeiden, dass ich Punkte messe, die sich außerhalb meiner Festpunkte befinden. Mhm. Wenn ich jetzt in diesem Dreieck drinstehe, versuche ich auch nur Punkte zu messen, die sich in diesem Dreieck befinden. Einfach damit ich, ja.
Lisa, brauchst du gar nicht so lachen, Pascal. Ne? Erst mich auslachen, dann erklärt uns der liebe Felix, dass ich nämlich recht habe.
Ja, ich bin stolz auf dich.
Bist du gar nicht.
Deswegen, ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, dass du endlich mal was gewusst hast.
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles kein Thema. Nee, das ist vollkommen richtig. Aber das ist halt, ich erkläre es meinen Azubis gerne, wenn ich einen Besenstiel halte.
Ja.
Dann halte ich den deutlich stabiler und fester, wenn ich den in der Mitte anfasse. Wenn ich dann den an einem Ende anfasse, dann wackelt der an der anderen Seite wie blöde.
Ja.
Bei der kleinsten Bewegung, beim kleinsten Fehler. Und so ähnlich ist es auch, wenn du dir jetzt vorstellst, du misst jetzt oder du willst jetzt eine Gerade verlängern von und deine Grundgerade ist 10 cm lang und du willst die auf 1 Meter verlängern. Das ist sehr wahrscheinlich, dass du dann zwischendrin Fehler machst und das keine Gerade wird.
Ja.
Oder wenn du jetzt versuchst, zum Beispiel eine Linie von mit einem Geodreieck zu verlängern auf 1 Meter. Das wird in den seltensten Fällen wird es eine richtig gute Gerade.
Das ist richtig. Das wird irgendwann schief.
Genau. Und jeder kleine Fehler, den du nach draußen mitnimmst, der wird nach hinten potenziert er sich.
Das bedeutet aber auch, du machst dann lieber mehrere kleine Schritte, um was zu verlängern oder was zu berechnen, anstatt mal eben schnell einen großen. Ist das richtig?
Andersrum. Ich versuche eher von einer großen Bezugslinie mir eine kleine zu messen. Das hat man hat früher angefangen, ein Hauptdreiecksnetz in Deutschland aufzubauen, das deutsche Hauptdreiecksnetz. Mhm. Da hat man eine Linie, eine lange Linie, in Baden-Württemberg waren das 13 Kilometer, wenn ich mich nicht täusche. Die hat man hochgenau bestimmt, also ja, mehrfach gemessen. Und hat dann von diesen beiden Endpunkten, das waren in dem Fall sogar zwei Hochpunkte, hat man den Winkel bestimmt zu einem dritten Punkt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, du fängst auf einem Berg an, misst bis zu einem anderen Berg hin.
Ja.
Das so genau wie möglich, so genau wie es dir irgend möglich ist, mehrere Male. Und dann ziehst du von diesen beiden Bergen aus jeweils zu einem dritten Berg und misst diesen Innenwinkel.
Ja.
Dann hast du drei Elemente eines Dreiecks, die nicht drei Winkel sind, und kannst das komplette Dreieck berechnen.
Und
damit hast du wieder zwei neue Geraden, mit denen du wieder auf neue Punkte zielen kannst.
Die auch dann gerade sind, weil du dir berechnet hast und nicht gemessen hast, richtig?
Genau. Und auch die Entfernungen, die passen auch dann sehr genau.
Ja.
So, und damit hast du ein grundlegendes Dreiecksnetz und das kannst du wieder verdichten. Das heißt, du fängst jetzt an, von dort aus innerhalb eines Dreiecks weitere Punkte aufzunehmen und das immer wieder ein bisschen kleiner, sodass du dann vom Großen ins Kleine arbeitest und dann hoffentlich genau genug bist, um zum Beispiel Grenzen einzumessen.
Jetzt verstehe ich. Das heißt, du hast ein Dreiecksnetz über Deutschland und die Punkte sind hier alle definiert. Die sind ja genau gerade. Und von diesen gehst du einfach aus und berechnest das dann einfach nur. Muss in Anführungszeichen nicht großartig viel messen, sondern kannst das berechnen, damit es auch 100% gerade bleibt. Ist das richtig?
Ja. Ja.
Ja.
Tja.
Was ich sag.
Was du sagst. Wahnsinn. Nee, ist schön.
Ich habe noch eine Frage zum Beruf, und zwar, wie ist das, kannst du erklären, wie das Ausbildungsgehalt ist und was du so verdienst als Geselle und wie es aussieht mit Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb des Berufes. Wenn du jetzt nicht gerade, ich weiß nicht, gibt es da auch einen Meister drin wahrscheinlich, ne?
Meister? Nee, das ist halt auch. Eben, wie gesagt, das Techniker und dann Ingenieur-Konstrukt. Ich hatte damals in der Ausbildung 600 Euro netto ungefähr. Mhm. Ich glaube, so viel anders ist das jetzt nicht. Also das kann man sogar gucken im öffentlichen Dienst, wie viel man da als Ausbildungsgehalt bekommt.
Ja.
Ich bin jetzt in so Bereichen, dass ich im öffentlichen Dienst bei, ich müsste mal gucken, knapp 3.000 Euro netto bin.
Boah, das ist aber schon schön.
Das ist ordentlich, das kriegt auch nicht jeder. Ich mache mal kurz nebenher die Gehaltstabelle auf.
Ja.
Tatsächlich kann man sogar im Ingenieurbereich auch noch mehr verdienen. Es kommt halt immer drauf an, wer ist der Auftraggeber. Also ich weiß zum Beispiel, dass Industrievermesser recht gut verdienen. Die arbeiten dort im Millimeterbereich in den Industriehallen und sind dann eben für die Maschinenaufstellung mit verantwortlich. Und gerade solche Industriebereiche, die zahlen sehr gut.
Ja, aber das Industrie ist ja hier, wenn du guckst, ThyssenKrupp, Siemens oder sonst was, die zahlen, da haben wir ja schon zwei, drei Leute mal von mit gesprochen, die zahlen ja richtig, richtig gutes Geld. Aber einfach nur, weil die halt auch Gewinne machen. Ne? Wenn du jetzt mal guckst, ein Krankenpfleger wird nicht so viel verdienen, weil Krankenhaus macht keinen Gewinn. Ja, schon vielleicht.
Ja, die machen Gewinn, aber die geben das nicht an die Mitarbeiter.
Oder sagen wir mal ein Altenheim. Die machen jetzt nicht so große Gewinne. So, die haben ja eher Kosten, die die ganze Zeit tragen müssen. Ach ja, ich muss das Mikrofon reinsprechen, bin ich gerade darauf hingewiesen worden.
Ja, aber das ist aber auch bei so großen Firmen, wenn du jetzt Maschinen irgendwo hinstellst, glaube ich, aber du willst ja auch den Platz der Halle, glaube ich, so effizient wie möglich nutzen.
Ist ja auch schweineteuer, so eine Halle wahrscheinlich. Und dann, ja, klar. Und dann willst du da möglichst viel reinstellen können, was die Arbeitssicherheit noch erlaubt.
Vor allem ist halt eben auch wieder wichtig, dass die Bänder zueinander ausgerichtet sind, dass das auch reibungslos funktioniert.
Mhm.
Also ich habe jetzt mal in der Gehaltstabelle einfach nur mal für den öffentlichen Dienst. Ein Vermessungstechniker fängt bei einer E6 an, in der Regel.
Ja.
Das geht los beim Grundgehalt 2.700 Euro ungefähr. Brutto.
Brutto, ja. Ja.
Genau. Und geht hoch bis zur E9. Ich sage jetzt mal, das Maximum, da reden wir mal bei ungefähr 5.000 Euro von. Brutto. Das ist das absolute Maximum. Aber da kommen die wenigsten hin.
Da kommst du aber doch quasi, wenn du jetzt vom öffentlichen Dienst her ausgehst, kannst du doch die Zeit absitzen, oder?
Also ich hatte schon genug zu tun gehabt.
Ja, nein.
Ganz ehrlich.
Also. Nein, das meine ich nicht. Aber sagen wir mal, du bist jetzt irgendwann in E9. Dann hast du ja die Jahre, die musst du ja nur noch, also musst du ja nur die Jahre, musst du ja keine extra Fortbildung dafür machen, um in die höhere Lohnstufe zu kommen, oder?
Nee, das nicht, aber im öffentlichen Dienst hängt es von den Tätigkeiten ab. Diese Tätigkeiten zu wechseln, ist schwierig.
Okay.
Das heißt, die Tätigkeiten sind in die Gruppen eingeteilt und für eine E9 musst du zum Beispiel höherwertige Tätigkeiten nachweisen in nicht unbeträchtlichen Umfang.
Mhm.
Was dann halt eben schon Ingenieurstätigkeiten sind. Festpunkterstellung zum Beispiel wäre jetzt so ein typischer Fall dafür.
Ja.
Oder Netzausgleichungen rechnen. Das sind dann schon anspruchsvolle Aufgaben. Und vor allem in der Regel bist du dann Messtruppführer hauptsächlich. Das heißt, du übernimmst schon praktisch Ingenieurstätigkeiten und führst deinen eigenen Messtrupp. Und das die ganze Zeit und da die Gelegenheiten hat man selten in diese Tätigkeiten zu kommen.
Hm. Ja, musst du wahrscheinlich warten, bis mal so ein Platz frei wird. Und da musst du auch noch gut sein und vorgeschlagen werden, ne?
Ja, oder sich drauf bewerben dann auch bekommen. Das ist leider nicht so, dass man sagen kann, in 5 Jahren bin ich 3 Gehaltsstufen aufgestiegen. Oder bin ich 3 Gruppierungen aufgeschrieben? Das ist die Tabelle ist ja einmal nach Erfahrungsstufe aufgeteilt in den Spalten und nach den Tätigkeiten in den Zeilen.
Mhm.
Die Erfahrungsstufen, die steigt man in der Regel mit dem Dienstalter.
Ja.
Aber diese Tätigkeiten, da muss man dann halt eben andere Stellen besetzen oder andere Tätigkeiten aktiv einnehmen.
Wenn du jetzt sagst, du bist im öffentlichen Dienst, ne, du bist nicht im öffentlichen Dienst, oder? Du
Nee,
bist bei der
nicht
Auto.
mehr. Also die Autobahn GmbH ist eine GmbH im Besitz des Bundes mit einem Tarifvertrag, der sich an den TVÖD angliedert, also an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.
Ja.
Also es ist vergleichbar und ich habe auch ähnliche Vorteile, wie jetzt zum Beispiel die meisten Versicherungen erkennen das zum Beispiel an, um dort
Genau.
einen Rabatt zu geben und solche Sachen. Aber offiziell bin ich nicht im öffentlichen Dienst.
Gibt es bei euch eine Gewerkschaft?
Ja, Verdi.
Also ist auch die Verdi. Okay, ja gut, die kennt man
Ja,
ja wahrscheinlich, ne?
die kennt man
Verdi kennt man. Ja, interessant. Pascal, mach du mal
ja.
weiter, dann nehme ich noch zwei, drei Fragen.
Ja, da sind noch zwei, aber wir haben ja schon viel aufgegriffen. Also Arbeitszeit, haben wir ja gesagt, fängst so in der Regel so gegen 7 Uhr an. Ende ist offen, obwohl eine 40-Stunden-Woche, ne? Also, okay. Deine Arbeit ist wahrscheinlich auch eher körperlich anstrengend und nicht psychisch, oder hast du auch psychische Belastungen in irgendeiner Art und Weise dabei?
Zeitdruck oder sowas.
Ja, Stress durch Termine.
Im öffentlichen Dienst geht das zum Glück. Dort, das ist das Schöne, dass ich da wieder reingekommen bin. Tatsächlich habe ich die Zeit, meine Arbeit ordentlich zu machen. Und kein Chef, der mir im Nacken hängt und sagt, jetzt die Woche muss das noch fertig sein. Das kann im freien Beruf deutlich, deutlich stressiger sein, weil Vermesser oder die Vermessungsarbeiten werden oft viel zu lange aufgeschoben und oft viel zu spät erst gesehen, oh Scheiße, ich brauche jetzt doch einen Vermesser. Und dementsprechend schnell wird dann erwartet, dass die Vermessungsarbeiten stattfinden. Natürlich jetzt im Tiefbau ist nochmal so zusätzlicher Stress durch die Umgebung, wenn man direkt an der Straße arbeitet.
Lautstärke wahrscheinlich, ne?
Genau, Lautstärke, dann auch die Gefahr dadurch. Also erst vor kurzem ist ein Kollege von der Autobahnmeisterei sehr schwer verunfallt. Also das ist dann schon anstrengend. Ja, aber ansonsten weiß jetzt nicht, ob das nur an mir liegt, aber ich fühle mich jetzt nicht überfordert jetzt vom Stress.
Ja, gut, das ist ja auch immer ganz individuell, ne?
Ich wollte gerade sagen, das kommt ja auf einen persönlich auch an. Also für die einen ist jetzt Termindruck sehr stressig, für die anderen,
Ja.
die brauchen das, ne? Das ist ja.
Wobei man sagen muss, finde ich, wenn du jetzt gerade sagst, im Tiefbau hast du ja wahrscheinlich, wie gesagt, Lautstärke und Lautstärke ist ja bewiesen, ist Stress für den Körper.
Ja,
Das muss
klar.
man nicht so empfinden, aber der Körper empfindet das schon so als Stress. Was noch interessant ist, mit welchen Berufsgruppen arbeitest du sonst so zusammen? Muss man da irgendwie Hand in Hand arbeiten mit, keine Ahnung, weil es so gibt. Mit der Baufirma wahrscheinlich, ne? So mit.
Prinzipiell auf jeden Fall. Also gerade mit den Baufirmen arbeiten wir sehr viel zusammen. Katastervermesser zum Beispiel sehr viel mit Grundstückseigentümern. Also auch da kann es Stress geben, obwohl wir da in der positiven Position sind, dass wir die Fehler nicht gemacht haben, wenn wir ordentlich gearbeitet haben. Also wenn wir
Ja.
normal arbeiten, kontrollieren wir uns so viel, dass wir keine Fehler machen. Dann ist eher der Stress dann mit den Nachbarn selber, wer den Zaun falsch gesetzt hat.
Aber dann seid ihr ja raus, oder?
Ja, also wie gesagt, wenn wir uns an unsere Regeln halten, die wir uns selber aufstellen, dann machen wir keine Fehler. Und dementsprend ist das ein sehr dankbarer Job auch. Ich habe nicht die Linie dahin gemalt, ich habe den Zaun nicht falsch gesetzt, das ist eigentlich sehr dankbar. Wo waren wir?
Ich
Thema
habe gefragt,
Stress, ne?
nee, ja auch, aber ich habe gefragt, mit welchen Berufsgruppen du so
Ach
zusammenarbeitest.
so, genau, stimmt. Hauptsächlich mit dem Baugewerbe, wie gesagt, Hochbau, Tiefbau, mit denen am allermeisten, auch mit Ingenieuren dementsprechend. Wir sind halt diese Schnittstelle zwischen Architekten meine ich. Wir sind die Schnittstelle zwischen diesen Architekten, die da sich lustige Formen ausdenken, und der Baufirma, denen wir dann klar machen müssen, ja, diese Form hat er sich ausgedacht und ja, dort soll die hin. Genau, und wir sind oft auch die ersten auf Baustellen, weil wir sagen, von wo bis wo soll diese Baustelle überhaupt gehen.
Okay, das heißt, du machst auch den Platz, die Baustelle darf jetzt, weiß ich, 700 Quadratmeter groß sein und dann machst du, zeichnest du in Anführungszeichen das ein, so da darf die sein und da draußen nicht mehr.
Genau. Gerade im Tiefbau jetzt zum Beispiel mit den Straßen, wenn wir an der Autobahn die Autobahn verbreitern wollen und Grundstücke dafür kaufen, beziehungsweise Grundstücksteile dafür kaufen, dann steckt der Vermesser ab, wie weit darf diese Baustelle überhaupt gehen, wie viel vorübergehende Inanspruchnahme haben wir bezahlt an die Eigentümer. Und wir legen dann halt eben auch diese Grenzen fest. Bis hierher dürft ihr mit euren Baumaschinen. Alles darüber kostet uns wieder Geld. Okay. Weil der Bauer dann quasi wieder an Ernte einbüßen muss und so weiter.
Das ist ja interessant, da habe ich nie drüber nachgedacht, dass die auch mal berechnet werden muss.
Ne? Ja, klar.
Wenn ich mir unsere Baustellen im Ruhrgebiet angucke, sieht das anders aus. Da steht immer irgendwo irgendwas.
Ja, da steht irgendwas, aber da wird nichts gemacht. Ja. Der Klassiker. Würdest du denselben Job nochmal machen? Also, wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest, und würdest du sagen, geil, mache ich nochmal, oder eher so, boah, hätte ich nochmal was anderes gemacht?
Ich bin hochzufrieden damit. Also, muss sagen, mir liegt der Job, ich finde den klasse. Mir macht das unglaublich viel Spaß. Ist abwechslungsreich, anspruchsvoll. Also tatsächlich, wenn ich das Angebot nochmal kriegen würde, ich würde es wahrscheinlich nochmal wieder annehmen.
Das hätte mich auch gewundert, wenn du was anderes gesagt hättest.
Ich wollte gerade sagen, du sprichst da schon sehr positiv drüber. Ja. Finde ich sehr, sehr gut.
Finde ich auch gut. Also ist auf jeden Fall auch sehr interessant gewesen bis jetzt.
Hast du denn noch den Leuten, die diesen Podcast hören, zu deinem Beruf noch was zu erzählen? Willst du noch irgendwas mit auf den Weg geben? Hast du vielleicht Vorschläge, wie man sich am besten bewerben kann, oder ist eine Standardbewerbung am besten in dem Beruf, oder muss man kreativ sein? Oder hast du einfach gar nichts mehr zu sagen?
Tatsächlich, also wer diesen Beruf gerne machen möchte, der soll sich darauf bewerben, der soll das Ganze auch versuchen. Wie gesagt, es ist anspruchsvoll, aber es macht auch unglaublich viel Spaß, da den Job zu machen, auch wenn es mal scheiße ist, man freut sich über dann deutlich mehr über die schönen Tage. Wenn man mal draußen stehen kann, die Sonne genießen kann, während andere in ihrem drögen Büro sitzen.
Hat er recht.
Ist dran, klar.
Ja, aber wiederum halt eben auch, wie gesagt, gibt halt eben auch die Scheißtage, wo man dann knietief im Matsch steht, weil das auf der Baustelle gerade jetzt noch abgesteckt werden muss. Oder wenn dann die Baustelle vorbereitet werden muss, das heißt, die Baustelle abgesteckt werden muss und dann die Brombeeren hüfthoch stehen. Da kotzt man dann auch mal wieder. Der größte Freund des Vermessers ist die Brombeere.
Ja, da macht man sich ja keine Gedanken, aber das ist ja schön.
Ja, aber genau deswegen machen wir ja diesen Podcast, damit die Leute einfach mal einen Einblick darin kriegen und nicht einfach mal Wikipedia mal durchlesen, was macht so ein Vermessungstechniker oder was macht ein Arzt oder macht sonst irgendwas, sondern mal aus erster Quelle mal Vorteile, aber auch Nachteile hören.
Ich wollte sagen, macht auch, also das ist auch halt auch viel schöner von jemandem, das zu hören, der auch seinen Job mag
und
auch was Positives zu berichten hat. Ich meine, auch andersrum, wenn du jetzt sagen würdest, der Job ist scheiße, dann wäre das auch okay. Also, das geht ja jetzt nicht nur darum, hier alles schön zu reden.
Nee.
Sondern offen und ehrlich mal zu hören, wie das so ist, halt einfach.
Ja, hast du vollkommen recht, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Mir ist aber jetzt gerade noch eine Frage eingefallen. Das hattest du noch nicht gefragt. Was für ein Typ Mensch muss man sein bei dem Job? Eher ein Teamplayer wahrscheinlich, aber ein Solo-Player ist wahrscheinlich nicht so cool, ne?
Heutzutage ist ein Solo-Player sogar deutlich eher dazu geeignet, ein Vermessungstechniker zu sein als früher. Oh. Weil die Technik sich verändert hat. Heutzutage gibt es ganz oft Ein-Mann-Messtrupps.
Okay.
Was schade ist, allein aus Sicherheitsgründen, dass jemand noch mit dabei ist, falls irgendwie Verletzungen stattfinden oder so, mitten im Nirgendwo. Also früher musste man deutlich eher im Team klarkommen, weil das immer Messtrupps waren. Heutzutage kann man teilweise auch alleine arbeiten. Wie gesagt, was man halt haben muss, ist ein Gefühl für Genauigkeit und für die Maßhaltung so ein bisschen. Im wahrsten Sinne dann. ja, und halt eben man muss sehr gewissenhaft sein. Das ist wirklich das Hauptding.
Ja, hätte ich jetzt also tatsächlich nicht gedacht.
Ich auch nicht gedacht. Ich wusste aber auch nicht, dass es mittlerweile die Vermessungstechniker auch alleine unterwegs sind. Ich dachte, die sind immer im Trupp unterwegs.
Hm. Also unser Tachymeter zum Beispiel ist ein Robotik-Tachymeter, der verfolgt den nächsten oder den Spiegel, den er sieht, mit dem ich dann rumlaufe, den verfolgt er die ganze Zeit. Und sobald er einmal steht, kann ich quasi rumlaufen und kann per Fernbedienung sagen, jetzt miss mal bitte. Ich stehe jetzt an dem richtigen Punkt, jetzt bitte messen.
Deswegen auch 64.000 Euro.
Ja, klar.
Ja.
Jetzt macht das Sinn. Die Zahl am Anfang macht jetzt gerade Sinn, ja.
Eine Frage hätte ich noch und dann kommen wir auch eigentlich schon zum Ende. Mhm. War für euch oder für dich als Vermessungstechniker, hast du Corona gemerkt in deiner Arbeit?
Mhm.
Gab es da irgendwelche Vorschriften?
Wir haben Corona natürlich gemerkt, aber auch da im Vergleich zu meinen anderen Kollegen damals im Regierungspräsidium waren wir welche, die noch weiterhin arbeiten konnten, fast so, als hätte es das nicht gegeben.
Okay.
Wir waren damals in Teams aufgeteilt, damit nicht gleichzeitig mehrere Personen in den Büros sind. Und ich hatte mir mit meinem Kollegen das so aufgeteilt, dass wir einen Tag im Büro sind, einen Tag im Außendienst. Andere Kollegen wurden den Tag, den wir dann im Außendienst waren, wurden die dann quasi beurlaubt.
Okay.
Also die durften das Büro nicht betreten und weil sie keine Technik hatten, die sie mit teilnehmen konnten, haben sie dann, was weiß ich, Gesetze gepaukt.
Ah ja, okay.
So eine Richtung. Okay. Also nicht direkt beurlaubt, weil das durften sie nicht werden, aber die mussten dann quasi irgendwelche Tätigkeiten sich mit nach Hause nehmen.
Mussten dann Homeoffice machen quasi.
So eine Richtung. Nur, dass damals eben diese Technik noch nicht so stand, dass sie mit dem Laptop nach Hause gehen konnten, weil nicht alle einen Laptop hatten.
Ah, okay.
Und das war schon, das hat auch sehr, sehr viele belastet, dass sie mit ihrer Arbeit quasi nicht so schnell vorankommen konnten, wie sie wollten.
Ja.
Und bei uns war es halt eben, wie gesagt, so, ja, okay, den Tag, den wir nicht ins Büro gehen dürfen, dann treffen wir uns halt eben direkt am Auto und fahren wir raus und messen.
Hattet ihr Maskenpflicht draußen? Musstet ihr Masken anziehen, wenn ihr zusammenarbeitet?
Im Auto hat man eine Maskenpflicht.
Ja.
Ja, gut, ja.
Also draußen direkt in der Freiheit nicht. Also wir sind da auch selten sehr nahe gekommen.
Mhm.
Wir hatten in der Regel einen Zwei-Mann-Messtrupp. Das heißt, wenn wir mit einem Tachymeter gearbeitet haben, hat einer zum Beispiel an der Fahrbahn gesichert, hat einen Verkehr im Auge behalten, dass da nichts passieren kann. Oder das Nivellieren, was ich am Anfang mal erwähnt hatte, das ist sowieso ein Job, den man zu zweit machen muss.
Mhm.
Einer hält eine Nivellierlatte, so wie so ein, ich sag mal, besonders geformter Meterstab, wie sagt ihr bei euch? Meterstab, Zollstock?
Zollstock.
halt eine große Latte, auf der die Zahlen eben ablesbar sind. Dann ist einer am Instrument, der das bedient und einer, der diese Latte hält. Und man hangelt sich dann immer Stückchen für Stückchen. Erst läuft die Latte eins weiter, dann läuft das Instrument eins weiter, dann die Latte wieder. Das ist sowieso ein Job, den man zu zweit macht.
Ja. Ja, gut. Okay.
Ja.
Hast du die Katze gerade gehört?
Gehört nicht.
Sehr gut.
Aber ich sehe sie.
Okay. Also von meiner Seite aus habe ich keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen, Pascal?
Nee, die Corona-Frage hattest du ja jetzt.
Die Corona-Frage habe ich einfach mal jetzt eingeworfen.
Hast du noch irgendwas zu erzählen? Irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben? Sogar was noch irgendwie wichtig wäre?
Nee, eigentlich glaube ich, wir sind über das Wichtigste, was jetzt jemanden, der den Beruf noch gar nicht kennt, interessieren könnte, sind wir, glaube ich, drüber.
Ja, ist doch sehr gut. Dann bedanke ich mich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal den Beruf vorzustellen. Keine Ahnung, wenn irgendwelche Fragen von den Zuhörern mal an uns gestellt werden würden bezüglich des Berufes, würden wir die einfach irgendwie weiterleiten? Ist das in Ordnung?
Das ist für mich vollkommen in Ordnung,
ja. Ja? Super. Ja, ansonsten, wenn keine mehr Fragen mehr anstehen, dann bedanke ich mich erstmal nochmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, die fleißig unsere Folgen hören, auch unser tolles Radio-Interview relativ schnell gehört haben. Und verabschiede mich mit einem schönen Ciao.
Ja, danke für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Und ja, ciao.
Gerne. Ciao.